Nachhaltig reich. Ja, du hast richtig gehört.
Nachhaltig reich.
Es geht um Nachhaltigkeit in allen Lebensbereichen und betrifft jeden Einzelnen von uns.
Konsum,
Ernährung,
Finanzen,
Sport,
Erziehung,
Bildung,
Energie.
Klaus Hartmann macht Nachhaltigkeit greifbar. Er ist Keynote-Speaker, Dozent und Experte und zeigt auf, warum Nachhaltigkeit die Lebensgrundlage für spätere Generationen ist und wir uns genau jetzt Gedanken darüber machen sollten.
Kein erhobener Zeigefinger, eher ein Blick für die Möglichkeiten.
Werde auch du nachhaltig reich.
Hallo und herzlich willkommen zur 27. Folge von meinem Podcast Nachhaltig reich. Heute gibt es wieder eine Interviewfolge und zwar zum Thema nachhaltige Kreativität. Auf dieses Thema wird man wahrscheinlich nicht als allererstes kommen, wenn man über Nachhaltigkeit nachdenkt. Aber lasst euch einfach mal überraschen, was das tatsächlich mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Ich darf heute Andreas Hacker interviewen. Andreas Hacker arbeitet seit 2001 als freiberuflicher Trainer in den Bereichen Team Spirit und persönliche Entwicklung und zählt mittlerweile einige DAX-Unternehmen zu seinen Kunden, denen er dabei hilft, ihre Probleme kreativ zu lösen. Er ist begeisterter Querdenker und liebt es, Impulse out of the box zu setzen. Er hat durch seine Vita ein herausragendes Antizipationstalent entwickelt und bringt dazu blitzschnell neue Visionen, Ideen und Lösungen auf den Tisch. Er bewegt und spricht in einer herrlichen Kombination aus philosophischem Tiefgang und mit viel selbstironischem Humor und spiegelt unser menschliches Verhalten erfrischend auf den Punkt. Seine große Leidenschaft ist das Impro-Theater, das er mit der Gründung von Stadtland Impro seit 2004 schon spielt und weitergeht. Andreas wohnt mit seinen drei Frauen, zwei davon sind seine Töchter ehrlicherweise, in Landsberg am Lech. Und jetzt, Andreas, ich freue mich, dich begrüßen zu dürfen. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo Klaus, ja, vielen Dank für die Einladung und super Text, also gefällt mir sehr gut.
Ja. Er kommt ja zum Teil aus deiner eigenen Feder, ich fand ihn auch sehr schön formuliert, wobei das Wort Antizipationstalent, das ist tatsächlich eins, wo man hängen bleiben kann, da habe ich mich gleich gestruggelt. Gut, lass uns mal bei dir als Person starten, Andreas. Du hast dich ja schon im Alter von 20 Jahren selbstständig gemacht und ich habe Geschäftsideen auf deiner Homepage gelesen wie weiße Weihnachten für jedermann mit mobilen Schneekanonen oder Supermarkt per Telefon, die da schon zu der Zeit in deinem Kopf waren, aber nicht so richtig Geldgeber es dazu gab. Wie kam es dazu, dass du so früh schon in die Richtung wolltest?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich bin in Peiting aufgewachsen. Das ist ein oberbayerisches Kleindorf. Ja, also 10.000 Einwohner. Und ich wollte immer irgendwie was erleben oder raus aus diesem Dorf. Ja, und mein Vater hat sich damals selbstständig gemacht. Da war ich 14. Und er hatte dann hinten bei uns im Haus so ein kleines Büro angebaut. Und das hat mich immer fasziniert, weil da fuhren dann Autos vor die Tür, haben sich dort mit meinem Vater unterhalten, da fuhren sie wieder weg. Und ich habe da irgendwie immer versucht, Mäuschen zu spielen. Und das hat mich irgendwie fasziniert, Unternehmer zu sein, selbstständig zu sein. Und habe da eigentlich immer die Augen offen gehabt. Und während meinem Abitur dann eben war das eigentlich ein Zufall. Ich habe für meine Oma immer eingekauft. Und habe ihr einmal die Woche Milch, Eier und was sie halt gerade sich gewünscht hat. Und dann hat mich, die hat in einem Block gewohnt, wo viele Senioren gewohnt haben. Und dann haben mich immer die Nachbarn drauf angesprochen und haben immer gesagt, Mensch, Andreas, du bist doch der Enkel von der Maria und kannst du mir nicht auch einen Liter Milch mitbringen? Oder ich brauche noch Toilettenpapier oder sonst irgendwas. Ja, und dann habe ich, das war immer so meine Art, sofort irgendwie eine Möglichkeit gesehen und habe dann eben dort Stück für Stück diesen ganzen Wohnblock versorgt, hatte ruckzuck an die 40 Rentner aus benachbarten Blöcken auch noch dort beliefert. Und dann haben die mir immer Trinkgeld gegeben. Ja, und ich habe dann so hochgerechnet und mir gedacht, Mensch, da steckt ja vielleicht noch mehr drin und habe dann ein Gewerbe angemeldet. Und habe das dann zweimal die Woche getan. Problem war dann eben nur, dass irgendwann das Gesundheitsamt bei mir angeklopft hat mit der Bitte, ich soll doch meinen Kühlwagen dort präsentieren. Das habe ich auch gemacht. Das war ein uralter Ford Fiesta. Da waren vier Einkaufskörbe drin. Ja, und der hat natürlich dann Panik geschoben, Kühlkette und Lebensmittel und alles mögliche Verordnungen hat er mir dann aufgedrückt. Und er hat gemeint, ich müsste mein Gewerbe schließen, wenn ich nicht bis, ich glaube, 4 Wochen war damals die Frist, einen Kühlwagen Vorfahre. Und dann habe ich mir von einem Freund einen VW-Bus ausgeliehen, habe dort hinten zwei alte Kühlschränke mit einer Autobatterie angeschlossen und bin dann eben dort wieder hingefahren. Aber auch das war nicht gut genug. Und dann war ich schon ziemlich frustriert und habe dann aber...
Jeder Mensch bringt doch so seine Einkäufe nach Hause. Warum musst du denn, wenn du für jemand anderen das nach Hause bringst, die Kühlkette dann aufrechterhalten? Das finde ich ja spannend.
Das sind so die Bestimmungen. Das wusste ich natürlich auch nicht. Die Logik, genauso wie du es beschrieben hast, wäre natürlich eigentlich, ja, aus meiner Sicht auch, oder war es aus damaliger Sicht natürlich auch logisch. Auf jeden Fall war der nicht gut genug, und in der Zeit hat dann ein, ich sage jetzt mal, gescheiterter Eismann, Lizenznehmer, seinen Kühlwagen verkauft für 90.000 Mark. Und das war meine Lösung. Ich habe diese Anzeige gelesen, ich habe sofort angerufen, bin da hingefahren, habe den besichtigt. Das Problem war nur, ich hatte nicht mal 900 Mark. Ja, also ich hatte gar nichts. Und meine Eltern waren nicht unbedingt so begeistert von dieser Idee, für die Oma da einzukaufen. Also bin ich zur Bank, und da war ein Schulkollege von mir, ein Abiturkollege, und da haben wir gedacht, der hilft mir bestimmt. Und der hat mich aber nur ausgelacht. Der hat mich nur ausgelacht und hat gemeint, niemals, ohne Sicherheit etc. und Businessplan, ich wusste gar nicht, was das ist und so weiter. Auf jeden Fall hat das Gesundheitsamt mehr oder weniger mein erstes Gewerbe oder meine erste Firma wieder geschlossen. Und ich war dann so sauer auf diesen Banker oder einen Schulkollegen, dass ich dann mich zu einem Satz hinreißen habe lassen. Beim Verlassen des Bankbüros habe ich gesagt, ich komme mit einer Idee zurück, wo ich an einem Tag mehr verdiene wie du im Jahr. Punkt. Da war ich draußen und war dann selber angefixt von dieser Idee und habe überlegt, wie kann ich dann an einem Tag so viel Geld verdienen wie dieser blöde Banker. Ich sage es jetzt einfach mal so. Es fing damals an, dass es nicht mehr so sicher war, dass an Weihnachten Schnee war. Mhm. In meiner Kindheit war immer Schnee bei uns in Bayern, aber es fing dann so Ende der 80er, Anfang, Mitte der 90er wirklich an, dass wir Kinder, ich war damals schon erwachsen, aber dass wir da gehofft haben, dass es weiße Weihnachten gibt. Mhm. Und dann war wieder ein Weihnachten ohne Schnee, und auch bei uns in den Alpen, der ersten Schneelifte oder Skilifte blieben dann eben stehen im Winter, und dann hat der erste Schneeberg bei uns eine Schneekanone sich beschafft. Und das war ein Riesenhighlight. Da sind alle hingefahren, um das Ding zu beobachten. Mhm. Und da kam mir diese Idee. Denn ich dachte, wie viele glückliche Kinder haben wir diesmal nicht, weil es keinen Schnee gibt. Also ließ ich mir eine Schneekanone. Und mein Plan war, bei betuchten Bürgern der Oberschicht dort eben zu Weihnachten den Vorgarten mal heftig mit der Schneekanone zu beschneien. Ja, das war der Plan. Auch das ist wieder an den Behörden gescheitert. Einmal habe ich keine Zulassung für einen öffentlichen Hydranten irgendwo. Das war nicht möglich. Und zum Zweiten hat so eine Schneekanone auch wieder sogar einen sechsstelligen D-Mark-Betrag gekostet mit dem ganzen Zubehör und auch Anhänger und so weiter. Also war wieder die gleiche Geschichte, mehr oder weniger. Und ich habe mir dann echt Gedanken gemacht und gedacht, das kann doch nicht sein. Ich habe gute Ideen, ich will mich selbstständig machen, aber die lassen mich nicht. Und das war der Entschluss auch zu sagen, Mensch, dann gehe ich doch dorthin, wo das Geld zu Hause ist. Und dann wurde ich Vermögensberater. Ich muss ehrlich sagen, ich war sehr lange Zeit Vermögensverbrater, vor allem mit meinen eigenen Geldern, die ich dort am Anfang so gut wie gar nicht verdient habe. Aber letztendlich hat sich dann irgendwann doch ergeben, dass das Ganze funktioniert hat. Ich habe das 10 Jahre gemacht, und in der Zeit habe ich sehr viel lernen dürfen, hauptsächlich durch sehr große Niederlagen, die ich da erlitten habe.
Okay, was waren das für Niederlagen? Wo kannst du dich noch am intensivsten dran erinnern? Was tut noch weh, oder sind die alle schon
mittlerweile? Ja, ich will nicht alles erzählen, aber es gab schon einen sehr bedeutsamen Tag. Das war 2001, das weiß ich noch. Das war auch eine Woche nach dem Anschlag in New York auf die Twin Towers. Und da hat meine Freundin das Ganze nicht mehr mitgemacht, denn ich war wirklich pleite. Also ich kam oftmals noch mit dem Auto zum Kunden, aber nicht mehr zurück, weil das Benzin nicht mehr so lang gereicht hat. Ja. Der Strom wurde in der Woche abgestellt Meine Freundin war weg. Dann haben wirklich zwei dubiose russisch sprechende Männer mein Auto, das natürlich mit den Raten völlig hinten dran war, auch abgeholt. Also ich habe irgendwie so gefühlt in meinen jungen Jahren mit Mitte 20 dann alles verloren. Also die Frau, also Freundin damals, das Auto, der Vermieter hat schon angeklopft, wann ich denn meine nächste Miete und so weiter. Mhm. Und der Strom war dann auch noch weg. Und da habe ich wirklich eine sehr schwarze Zeit erlebt. Ich habe 3 Wochen ohne Strom, nur mit Toastbrot und Tomatenmark gelebt und habe in dieser Zeit, ich glaube, 2,5 Wochen geweint. Okay. Und dann in der letzten Woche, Fernsehen war ja nicht ohne Strom, mhm. habe ich ein Buch aus meinem Regal, das ich mir da gekauft hatte, und habe das gelesen. Das habe ich schon gelesen gehabt, aber ich habe es diesmal mit anderen Augen gelesen, mhm. weil die Situation einfach so ja krass war. Und das hat mir den Mut gegeben, nochmal anzupacken, nochmal loszulegen. Und das war auch so der Startpunkt, wo es dann funktioniert hat.
Okay, jetzt bin ich aber gespannt, welches Buch das war, was sich da so
auf Kurs gebracht hat. Ja, das ist ein Klassiker, ist jetzt wahrscheinlich auch keine hört sich jetzt so an, das Buch, ja. Ich habe das 3. Testament der Bibel, nein, Quatsch, gefunden. Nein, das war Napoleon Hill, Denke nach und werde reich. Also das okay. stimmt. Klassiker, was viele kennen.
Das habe ich auch schon gelesen. Das
beim ersten Mal lesen war mir vieles klar, aber in dieser Situation habe ich es mit anderen Augen gelesen und habe da eine Entscheidung getroffen, nochmal anzupacken, gegen alle Hindernisse.
Okay, vielleicht muss ich das auch noch ein zweites Mal lesen. Ich habe das auch einmal bisher gelesen und ich habe es tatsächlich als für mich nicht so wirksam empfunden. Ich lese gerne Bücher und auch viele Bücher, aber tatsächlich, das wurde mir auch mehrfach empfohlen. Ich bin noch nicht dahinter gekommen. Vielleicht brauche ich aber nochmal irgendwie eine Zeit, dass ich dann offen für die Gedanken bin und es dann auch hinbekomme.
Ja. Es empfiehlt auf jeden Fall, sich dort das öfters zu lesen, denn jedes Mal, mir geht es so, jedes Mal, wenn ich ein Buch ein zweites, drittes, viertes Mal sogar lese, bei wirklich ganz, ganz tollen Büchern aus meiner Sicht, denke ich mir manchmal spaßhalber, Mensch, wie blöd warst du denn bisher? Ja. Okay. Oder warum hast du das immer noch nicht verstanden? Oder das kann doch nicht sein. Das ist doch eigentlich so einfach. Und also man erkennt sich oftmals, oder ich erkenne mich da oftmals wieder. Und mit zunehmendem Alter und Reife, wobei meine Frau natürlich jetzt sagen würde, dass ich niemals reif werde. Meine 3 Schwestern auch nicht. Aber grundsätzlich, ja, kann man sich da sehr, sehr schön ranhangeln und immer weiter entwickeln, beziehungsweise immer wieder neue Dinge dann auch aus anderer Sicht mit mehr Lebenserfahrung erkennen.
Okay, gut. Das heißt, du hast das dann praktisch innerhalb dieser 10 Jahre im Finanzvertrieb gelesen, dann hast du da sozusagen die Kurve bekommen, hast dann dich aber da irgendwann trotzdem von dem Finanzvertrieb gelöst, oder? Das hast du dann ja irgendwann hinter dich
gelassen. Also ich habe es dann gemacht und die Hauruck-Aktion aus dieser Sache, die ich gerade geschildert habe, ich habe alle Leute, die ich jemals bis dato angerufen habe, nochmal angerufen, hatte dann einen Terminkalender, es war 5 Monate, jeden Tag 4, 5 Termine drin. Und aus dieser Zeit ist dann der Erfolg entstanden. Am Schluss war ich dort sehr, sehr erfolgreich, habe ein paar Verkaufsrekorde aufgestellt. Und dann kamen aber 2 Aspekte. Ich habe einmal gemerkt, ich kann das jetzt. Ich habe es nie bewiesen. Mhm. Und ich habe gemerkt, weil ich auch in der Ausbildung neuer Mitarbeiter tätig war, ich habe dann Kundenseminare gehalten, Berufsinformationsabende, dann habe ich gemerkt, wie viel Spaß mir das macht, anderen noch zu helfen, mhm. erfolgreicher zu sein, beziehungsweise auch zu Leuten zu sprechen, Leute zu inspirieren. Das hat mir unheimlich Spaß gemacht. Und dann wollte ich dort nochmal die große Bühne suchen und habe dann begonnen, Improvisationstheater zu spielen. Der 2. Aspekt war, dass dort natürlich auch 2004 so dieser neue Markt zusammengebrochen ist. Ja, also diese Bio-Fonds und so weiter, die in einer Stunde 5000% Rendite gemacht haben, gefühlt. Die waren dann irgendwann alle natürlich nicht mehr so gut. Die Banken haben ein Glas belassen, haben anderen gebaut und viele Kunden, die ich auch betreut habe, hatten dann das Nachsehen. Und das war so eine Mischform, wo ich mir gedacht habe, okay, ich will nicht länger Vermittler sein für Produkte, wo, ich sage jetzt mal, oder mit denen die Bank vielleicht einen größeren Vorteil hat als der Endkunde. um es jetzt mal vorsichtig zu sagen. Das war so eine Motivation, dass ich nochmal da weg wollte. Und die andere war diese, ich sage jetzt mal Bühne in Anführungsstrichen, die mich angezogen hat. Und ich habe dann Impro-Theater kennengelernt und das war Liebe auf den ersten Blick. Und habe das wollte das sofort groß spielen, habe mich beim größten Ensemble in Deutschland beworben. Die haben gesagt, lern das erstmal. Ja. Dann habe ich ein eigenes Ensemble gegründet. Und am Anfang nur hobbymäßig und ist jetzt mittlerweile 14 Jahre. Und in der Zeit ist viel entstanden. Wir haben in der Spitze fast 100 Auftritte pro Jahr gespielt, europaweit. In vielen Firmen-Events waren wir zu Gast mit auf der Bühne gestanden. Und da habe ich gemerkt, wie Spaß das auch macht, Leute, sagen wir, zum Lachen zu bringen, zum Nachdenken zu bringen. Ich habe gelernt, wie man Geschichten erzählt, wie man eine Dramaturgie aufbaut, wie man Veranstaltungen gliedert. Also ich habe da sehr, sehr viel gelernt, auch wieder mit vielen Höhen und Tiefen. Ich will jetzt nicht nochmal da in Toastbrot- und Tomatenmarkt abwandern, aber es war natürlich wieder ein komplett Neuanfang. Ja, und natürlich auch wieder mit vielen Erlebnissen. Aber das hat mich sehr geprägt auch, unheimlich Spaß gemacht. Mittlerweile mache ich es nur noch aus Hobbygründen. Also wenn mich die Lust packt, dann tue ich das nochmal sehr, sehr gerne. Aber auch in dieser Zeit habe ich dann eben auch festgestellt, dass viele Workshops gebucht wurden, also von Firmen, die gesagt haben, Mensch, unser Team hat nicht so den Spaß, unser Team macht nicht das, was wir wollen. Der Zusammenhalt oder die Strukturen und so weiter. Und da konnten wir auch gerade viel mit Techniken und Übungen aus dem Impro-Theater sehr, sehr gut helfen. Und das war dann so die Brücke auch zu vielen Großkonzernen, in denen ich mittlerweile tätig sein darf, oder mit Trainings, mit Vorträgen. Und das macht sehr, sehr viel Spaß. Und ich bin immer offen für Neues und schaue, wo es mich hinträgt. Aber der Kern, mit oder zu anderen Menschen zu sprechen, mit denen gemeinsam was zu entwickeln, das erfüllt mich, das macht mir Spaß. Und wenn ich dann das Leuchten in den Augen der anderen sehe, wenn sie irgendwas geschafft haben, wenn sie sich in irgendeiner Form entwickeln konnten, das macht mich dann immer sehr, sehr glücklich.
Mir ist eben noch eine Frage zum Impro-Theater gekommen. Ich selber war mal Besucher in so einem Theater. Ich glaube, es war in Tübingen damals. Mit meiner Frau zusammen waren wir da im Studium. Ich fand es tatsächlich beeindruckend, weil die tatsächlich auf der Bühne standen, die Schauspieler, wo man aus dem Publikum Worte hineinrufen konnte und sie dann im Prinzip daraus die Geschichte geformt haben. Das war so deren Konzept. Wahrscheinlich gibt es ja verschiedene Modi, wie man das macht. Meine Frage wäre, baut man das einfach in eine Geschichte ein, die man sowieso schon im Kopf hat? Oder hat man einfach 1000 Geschichten im Kopf? Oder geht das einfach in irgendeine Richtung und die anderen wissen auch gar nicht, was du jetzt da veranstaltest und mit ihnen gleich vorhast?
Ja, genau. Ja, es wird magisch. Genauso ging es mir auch das erste Mal, wo ich das sah. Und ich hatte genau die gleichen Gedanken. Ich habe gedacht, die haben bestimmt was vorbereitet. Und ja, jetzt sage ich halt Badewanne und dann bauen sie das in eine Geschichte ein. Und beides stimmt. Also aus eigener Erfahrung kann ich sagen, natürlich hat man eine gewisse Geschichte im Kopf, aber weniger inhaltlich, sondern von der Struktur. Also man lernt, wenn man Improvisationstheater spielt, wie eine Geschichte aufgebaut ist, von der Dramaturgie her. Und dann ist man natürlich, wenn man diese Struktur im Kopf hat, in der Lage, auch solche Begriffe aus dem Publikum spontan mit einzubauen. Man lächzt danach, weil man vielleicht die Struktur der Geschichte hat, aber noch nicht den Inhalt. Und das ist die Magie des Impro-Theaters, dass man zusammen mit dem Publikum, mit den Vorgaben, mit den Ideen, dort die Geschichte entwickelt. Und der andere Aspekt ist, dass wir eigentlich alle improvisieren, denn wenn wir abends spät nach Hause kommen und die Frau fragt, wo warst du denn, dann muss der ein oder andere vielleicht auch improvisieren. Und hat vielleicht auch eine schöne Geschichte schon im Kopf, aber die wird natürlich durch Nachfragen, durch Vorgaben der Frau natürlich beeinflusst. Ja, also Improvisation ist das halbe Leben, sage ich immer. Und wenn man das ein Stück weit gelernt hat, also mir hat das unheimlich viel gegeben. Man sieht auch, wie viele mittlerweile erfolgreiche auch Schauspieler, Comedians, auch Führungskräfte, alle in irgendeiner Form, also nicht alle, aber viele davon in irgendeiner Form schon mal Kontakt mit dem Improvisationstheater hatten. Entweder selbst gespielt oder Workshops besucht, weil es unheimlich hilft bei der Kommunikation. Man ist einfach offener, man kann Dinge mehr wahrnehmen und übersetzen ja, in die aktuelle Situation, in die Problematik, in ein Vorhaben. Und das ist unheimlich bereichernd. Und ich darf an einer Hochschule auch dort diese Techniken Studenten lehren. Und wir haben dort mal ein Experiment gemacht. Wir haben eine einzige Übung, also es gibt hunderte von Übungen, aber wir haben eine einzige Übung mit den Studenten mal 3 Wochen jeden Tag 10 Minuten gemacht und haben davor und danach die Gehirngeschwindigkeit gemessen, also sprich, wie schnell die Synapsen schalten, das ist alles im Millisekundenbereich. Und da war bei den Studenten, also wir haben natürlich doppelblind, also eine mit und eine ohne, war ein Zuwachs der Gehirndenkgeschwindigkeit um 8% zu verzeichnen nach nur 3 Wochen.
Das glaube ich, das ist auch das, was mir eben in den Kopf kam, warum das so ist, weil im Prinzip man ja das Gehirn, das ist ja normalerweise gewöhnt, dass es da so Datenautobahnen hat, wo man immer längs marschiert und man ja häufig das Gleiche macht, das sind ja die Routinen.
Ja, genau.
Und das Improvisationstheater sorgt ja dafür, dass man immer wieder neue Feldwege oder so Wanderwege anlegt, über die man ja auch zum Ziel kommt. Und ich bin ja auch ein Freund davon, wie heißt das, Umwege erhöhen ja die Ortskenntnis. Und wenn man immer wieder anders längs geht, immer wieder woanders hat, da hat man ja wahrscheinlich ganz, ganz viele kleine Trampelpfade, die man dann wahrscheinlich verwenden kann, genau in den Situationen, die du gerade beschrieben hast, wenn man dann irgendwie Führungskraft ist oder wenn man was anderes oder auch als Schauspieler vielleicht, wenn man da einfach mal anders denken muss, dann hat man das vorbereitet. Und das passt wieder zu dem, was du vorhin gesagt hast. Tatsächlich, wenn man besser vorbereitet ist. Also wir hatten vorhin kurz überlegt, ob ich Andreas erzählen soll, was ich ihn fragen will. Und da hat er nämlich richtigerweise gesagt, ein Teil der Improvisationskunst ist, dass man sich halt auch anständig vorbereitet hat. Und wenn man das Gehirn vorbereitet hat, dann kann das wahrscheinlich erst diese Kreativität entstehen.
Ja, genau. Also es ist eine riesen Datenautobahn oder ein riesen Verkehrsnetz in unserem Gehirn. Und unser Gehirn ist automatisch so ausgestattet, dass es natürlich bei einem Impuls, bei einem Wort, bei einem Gespräch, egal was, auf welchen Reiz wir treffen, natürlich sofort nachfragt im Gehirn, kennst du das? Ja, und dann kommen natürlich Impulse. Und wenn ich jetzt sage, was fällt dir als erstes ein zu Vater?
Mutter.
Mutter. Zu Schwarz?
Weiß.
Himmel?
Blau.
Ja, das sind so die Standardautobahnen, die wir alle gespeichert haben. Ja. Und jetzt ist die große Kunst eben, oder was heißt die große Kunst, aber beim Impro-Theater wird das natürlich gefördert, dass einem dann gleichzeitig mehrere Kanäle zur Verfügung stehen. Und dadurch ergeben sich allein, wenn ich bei Vater nicht nur gleichzeitig Mutter, sondern vielleicht noch Kind im Kopf habe, ist jetzt völlig banal, aber um das zu veranschaulichen, habe ich schon eine Duplizierung und ist das ja alles miteinander verbunden, die Synapsen. Also das kann man gar nicht mehr ausrechnen. Das ist eine Potenz hoch irgendwas, was sich allein durch eine Verdopplung schon ergibt an Möglichkeiten. Ich weiß das, ich bin nicht mehr so hundertprozentig drin in der ganzen Branche, weil ich das, wie gesagt, nur noch aus absoluter Leidenschaft ab und zu tue. Aber die absoluten Cracks, auch aus Amerika, aus Kanada, die das seit 30 Tagen jeden Tag machen, die haben eine Geschwindigkeit, das ist beeindruckend. Also man kann sich kaum mit denen unterhalten. Man fühlt, wie überlegen die einem sind, also ohne, dass die jetzt Überlegenheit ausstrahlen, aber die sind so in dem Moment, die können alles, also Multitasking nimmt dann eine neue Dimension ein oder kann man da sehen, was da eigentlich möglich ist.
Okay, stark. Bevor wir aufs Thema Kreativität und Nachhaltigkeit nochmal kommen, würde ich den Begriff Nachhaltigkeit erstmal bei dir erfragen, was du darunter dir vorstellst. Also ich denke ja mal an so einen Wald, wo man nur so viel ernten sollte, wie nachwächst. Ansonsten ist der Wald halt nach einer gewissen Zeit nicht mehr da. Was ist das, wo du als erstes dran denkst, wenn du den Begriff Nachhaltigkeit hörst?
Nachhaltigkeit ist genau so ein Punkt. Ja, also für mich wird das immer klar. In meiner Kindheit, wenn wir dort im Supermarkt waren, dann gab es Orangen nur kurz vor Weihnachten. Es gab es eine Woche und da hat sich jeder Haushalt eingedeckt. Mhm. Es gab auch manchmal neue Früchte. Ich kann mich noch daran erinnern, ich habe meine Mutter mal gefragt, was ist denn das? Und ihr gesagt, das ist eine Ananas. Allein dieses Bild veranschaulicht, wie sich innerhalb von 20, 30 Jahren alles verändert hat. Heute kriegen wir in einem Großsupermarkt jede Frucht dieser Welt tagtäglich. Und das ist für mich so ein Indiz. Ich frage mich immer, das kann ja nicht nachhaltig sein. Ja? Mhm. bis auf den Apfel, also jetzt mal vereinfacht gesagt, muss das ja alles irgendwo mit dem Flugzeug, mit dem Schiff oder sonst irgendwo. Also selbst wenn dort eine Bioplantage ist, dann dieser Öltanker, der da einmal quer täglich, wahrscheinlich tausend, ich weiß es nicht, darüber fährt, das macht jede Bioplantage eigentlich wieder zunutze. Also ich glaube, dass wir da momentan ein Darlehen aufnehmen seit vielen, vielen Jahren mit unserem Konsumverhalten, dass wir so, wenn man jetzt einen Wissenschaftler glaubt, eine Dimension erreicht hat, wo wir nicht mehr in der Lage sind, das zurückzuzahlen, dieses Darlehen. Oder es wird so teuer, dass wir uns alle lang daran erinnern müssen oder werden. Mhm. Ich habe auch dort immer in meinem Vortrag einen kleinen Witz oder einen Spruch, dass bei uns in Bayern die Regionalität natürlich sehr groß ist und dass ich mich verbürgen kann für die bayerische Landwirtschaft, weil wir nur noch regional angebaute Bananen essen. Jetzt mag das vielleicht im ersten Moment ein bisschen witzig erscheinen, aber wenn man den Klimawandel ein bisschen weiterdenkt, ist das vielleicht bald möglich. Ja, ob das jetzt gut ist oder nicht, natürlich muss die Banane dann nicht mehr über den Ozean geschifft werden, aber die Frage ist, was passiert da? Und man sieht es an der Tierwelt. Wie oft putzen wir heute noch unsere Autoscheiben, die Frontscheibe? Ich, in meiner Kindheit auf dem Land, mit dem Fahrrad zur Schule war, man musste danach Gesicht waschen. Man hat so viel Mückenzeug im Gesicht gehabt. Allein, ich sag mal, 3 Kilometer mit dem Fahrrad. Ja. Mhm. Und heute erschrickt man fast, wenn da mal eine Fliege irgendwie an die Scheibe kommt. Also,
wobei tatsächlich habe ich diesen Frühjahr das Gefühl gehabt, dass es wieder mehr geworden sind. Wenn ich da mal, ich habe das Gefühl gehabt, dass es dieses Frühjahr tatsächlich wieder etwas mehr, ich sag mal, Viecher gewesen sind, die in der Luft umherschwirrten. Das ist in Bayern
ja, genau,
das ist ein norddeutsches Phänomen.
Genau, habe ich auch, ja, ja. Also unterm Strich ist es für mich, hat sich brutal was geändert. Wenn wir die Augen aufmachen, fühlen wir das, sehen wir das. Aber, und das ist aus meiner Sicht ein bisschen eine große Diskrepanz und deswegen ist nachhaltig so wichtig und auch das, was du mit deinem Podcast tust, so wichtig. Ich glaube, dass es da noch ganz viel Aufklärungsarbeit braucht. Jetzt nicht im Sinne, dass wir wissen alle, dass das nicht gut ist, wenn wir dieses Konsumverhalten an den Tag legen. Aber ich glaube, Aufklärungsarbeit in der Hinsicht, dass wir wirklich die ganzen Ketten auch mal überprüfen, dass wir uns wirklich bewusst sind, was wir tun, wenn wir das jetzt konsumieren, wenn wir das kaufen, wenn wir dorthin dauernd fahren mit Flugzeugen etc. und so weiter. Da ist Aufklärung, glaube ich, noch sehr, sehr wichtig. Denn es ist ein Problem. Wir haben momentan das Gefühl, dass wir verzichten müssen auf gewisse Dinge. Und solange dieses Gefühl da ist, bin ich leider der festen Überzeugung, wird sich nicht so viel ändern. Aber wenn sich dieses Gefühl des Verzichts vielleicht Richtung Verbesserung, und da sind wir wieder beim Thema Kreativität. Also wie kann man dieses Verzichtsgefühl positiv aufladen, dass es ein Gewinn ist für mich selber, für mein Leben, für unser aller Leben. Ich glaube, dann haben wir den richtigen Hebel und mittlerweile auch alle technischen Voraussetzungen, um das so umzusetzen,
ja,
wie es eigentlich braucht.
Und tatsächlich, da gibt es ja auch positiv besetzte Sachen, also jeder kann sich ja daran erinnern, als er früher, was weiß ich, als er in der Ausbildung war oder als er im Studium war, da hat er in der Regel ja auch deutlich weniger Geld zur Verfügung gehabt. Also ich kann erinnern, ich habe da im ersten Lehrjahr irgendwie 800 € oder 700 oder was bekommen und man war ja ein glücklicher Mensch. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich da irgendeinen Mangel hatte oder sowas. Und jetzt verdient man teilweise das 5- bis 10-fache und es reicht immer noch nicht. Und ich glaube, das ist genau das, was du eben beschrieben hast, dass man jetzt im Augenblick fühlt, man muss auf was verzichten. Das muss wirklich im Gehirn wahrscheinlich wieder umgeschaltet werden, dass gerade dieses Verzichten positiv belegt wird und man dadurch vielleicht viel mehr Sinn für das Wesentliche findet und man womöglich wieder tatsächlich zufriedener wird dadurch.
Definitiv, definitiv. Und natürlich, wenn man schon mal was gehabt hat und dann fühlt, es wird wieder weggenommen oder weniger, ist das ein bisschen schmerzhafter, als wenn man es noch nie gehabt hat. Ja.
Ja.
Aber ich glaube, der Kern dahinter ist ja auch, welchen Wert hat ein gewisses Produkt oder Lebensstandard für mich? Und ich glaube, dass wir diesen Wert ein Stück weit verloren haben, weil wir im Überfluss leben. Wir können eine einzelne Mahlzeit, ein einzelnes Essen gar nicht mehr so wertschätzen. Ja. Warum posten so viele Leute auf Facebook und Instagram ihr Essen? Das ist ein Phänomen. Ich finde das sehr witzig, weil es wird dadurch noch vermittelt, schau mal her, ich esse was ganz, ganz, ganz Besonderes. Ja, und natürlich wird da oftmals eine Botschaft auch noch vermittelt und manchmal auch im Guten, ja, wenn vielleicht auf Fleisch verzichtet wird oder versucht wird, gesünder zu essen. Aber es sieht, welche Probleme wir eigentlich haben. Ja, also wir haben kaum existenzielle Probleme und machen uns dann welche und tauschen Kommentare über Essen aus.
Ja.
Ich will das jetzt gar nicht abwerten, aber vielleicht verstehst du, was ich andeuten möchte. Das ist manchmal grotesk.
Ja,
weil es sehr einfach wäre, was zu ändern. Und jetzt wollen wir sogar noch Anerkennung dafür, wenn wir was ändern.
Wobei, also ich muss überlegen, ich habe tatsächlich auch schon mal, glaube ich, ein Müsli-Bild von mir gemacht morgens. Ich esse aber jeden Tag das gleiche Müsli, deswegen ist das relativ langweilig, wenn ich das häufiger mache. Deswegen habe ich es nur ein, zwei Mal gemacht. Aber ich glaube, die Menschen, die ihr Essen posten, da würde ich mal vermuten, dass die wahrscheinlich sich das nur dann trauen würden, das zu posten, wenn es keine Fertigpizza ist, die sie sich da reinschieben. Deswegen würde ich damit jetzt auch mal schon was Positives verbinden, wenn jemand so frei ist, das zu posten. Aber ich
denke, klar. Ich wollte nur die Sache an sich, also nicht das Essen jetzt selbst, weil oftmals, du hast völlig recht, da wird ja dann nicht die Fertigpizza. Ja? Wobei das wäre ein Gegentrend mal, das wäre eine witzige Sache mal festzustellen, wäre dann eine größere Fangemeinde, die sich versammelt. Ja? Ja, vielleicht eine gute Marketingidee für McDonald's.
Ja, aber ich gebe dir recht, dieses bewusste Essen, also ich vermute, dass ich heute Mittag wahrscheinlich relativ bewusst essen werde, weil nämlich bevor wir angefangen haben, den Podcast aufzunehmen, war ich im Garten und habe die Bohnen geerntet. Also wir haben tatsächlich dieses Jahr mal Bohnen angesät, das habe ich Ewigkeiten schon nicht mehr gemacht. Ich wusste gar nicht mehr, wie man die richtig zu pflücken hat, bis ich das wieder raus hatte. Und als ich fertig war mit Pflücken, hatte ich das Gefühl, okay, jetzt hat man ja direkt aus der Natur das geholt, das wollen wir nachher essen. Ich glaube, heute Mittag werde ich wahrscheinlich bewusst essen. Aber das passiert ja so selten. Also ansonsten ist es ja genauso, wie du es beschrieben hast, im Supermarkt ist ja immer alles da. Es ist ja zu einer Selbstverständlichkeit geworden, dass man das essen kann, was man möchte, mehr oder weniger, und achtet deswegen vielleicht auch gar nicht mehr drauf und ist auch gar nicht mehr dankbar.
Ja, genau. Also was selbst angebaut ist im Garten, also wir haben auch, also meine Frau hauptsächlich einige Sachen dort, und das macht auch, das erfüllt. Ja. Ich weiß noch, das jetzt alte Instinkte sind, Jäger und Sammler, und man geht in den Garten oder in die Wildnis und pflückt sich dort Beeren und Tomaten und Bohnen. Aber man hat einen gewissen Wert. Ja? Man sieht auch, wie lange das braucht, zu reifen. Und diesen Wert verlieren wir völlig aus meiner Sicht, wenn wir uns die Supermärkte anschauen. Und Corona ist also ein gutes Beispiel, diese Hamsterkäufe mit Toilettenpapier etc., wo sich die ganze Welt kaputt gelacht hat über Deutschland. Aber das ist so ein schönes Phänomen, was das zeigt, dass ich weiß jetzt gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber wenn da nur ein bisschen Angst ist, dass wir diese Vielfalt nicht mehr jeden Tag haben, dann entsteht fast eine Panik, weil wir vielleicht insgeheim spüren, wenn ich es im Supermarkt nicht kriege, ich weiß gar nicht, woher ich es sonst kriege. Ja, also ich glaube schon, dass da ein paar Ängste angesprochen geworden sind. Die Frage ist halt, ob sich jetzt ändert. Wenn ich jetzt in Supermärkte gehe, sehe ich jetzt kaum eine Veränderung. Manche Gemüse, Obstsorten werden ein bisschen teurer punktuell. Wenn man dann einen Bericht sieht, warum das so ist, dann kann man die Zusammenhänge auch wieder nachvollziehen. Aber grundsätzlich, wie soll ich sagen, ich habe meine größten Learnings aus großen Niederlagen erlitten. Dass jetzt kein Toilettenpapier mehr da war, hat jetzt nicht unbedingt all der Menschheit so geholfen.
Das glaube ich auch. Das hat wahrscheinlich noch nicht gereicht, die eine Sache. Dann lass uns mal zum Begriff Kreativität kommen. Wir hatten gerade im Vorgespräch schon versucht, die Brücke, die mir heute Morgen eingefallen ist, nochmal hinzubekommen. Also ich habe Albert Einstein erinnert, der gesagt hat, dass man halt die Probleme, die da sind, haben wir mit unserem aktuellen Schaffen, ich sag mal, uns selbst erschaffen, und die kann man mit dem gleichen Denken nicht mehr wegbekommen. Du hattest es etwas runder erinnert. Christine, noch zusammen die Formulierung, oder?
Also ich habe es jetzt so im Kopf, aber ich würde es nicht sagen, dass ich es jetzt eins zu eins zitieren kann, aber ich glaube, so wie ich es in Erinnerung habe, ist es, dass ein Problem nicht auf derselben Ebene gelöst werden kann, auf der es entstanden ist.
Genau, und deswegen bin ich mir eigentlich so sicher, dass beim Thema Nachhaltigkeit, wo wir ja tatsächlich in vielen Bereichen, wir haben jetzt über das Thema Konsum gesprochen, man kann es auf Klimawandel auch übertragen oder auch auf andere Bereiche, wir tatsächlich ja sehr viel Kreativität brauchen, weil wir tatsächlich uns an manchen Stellen in eine Situation reinbegeben haben, wo wir wahrscheinlich mit unseren jetzigen Denkautobahnen, die wir angelegt haben, gar nicht wissen, wie wir da hinkommen sollen.
Ja, genau. Da brauchen wir andere, also für mich ist Kreativität, fängt dann an, indem ich mir andere Fragen stelle. Also wenn ich mich jetzt frage, wie kann ich mein Konsumverhalten aufrechterhalten und trotzdem nach außen vegan erscheinen, jetzt mal ganz plastisch ausgedrückt, dann fällt mir halt so ein veganer Essenspost ein und trotzdem fahre ich dann danach noch zu McDonald's, weil ich so einen Heißhunger auf irgendwas Fettiges habe. Wenn ich mir aber die Frage stelle, wie kann ich mich so ernähren, dass meine Kinder sich auch noch gut ernähren können, und zwar in 30 Jahren, oder anders gesagt, gerade Thema Müll ist auch ein Riesenthema. Momentan fragen wir uns, wie können wir den Müll recyceln? Wie wäre denn die Frage, wenn wir fragen, wie wäre denn das, wenn gar kein Müll mehr entsteht, sondern in dem Moment, wo ich etwas produziere, könnte das ja schon wieder ein Rohstoff oder ein Teil für was Neues sein. Und für mich fängt Kreativität dann an, wenn wir die Fragen anders stellen und die Erfindung des kleineren Computers ist ja da das beste Beispiel. Um eine Computerleistung zu steigern, waren früher ganze Turnhallen notwendig, ja, und in der nächsten Turnhalle hat man die Rechnerleistung um ein paar Prozentpunkte gesteigert und irgendwann hat einer gemeint, das kriegen wir nicht hin, ja, nicht jeder Mensch hat so viele Turnhallen jetzt bei sich zu Hause. Und da war die Frage, wie kann ich denn das schaffen, dass wir das kleiner und günstiger machen? Also die komplette Querfrage davor war die Frage, wie kann ich die nächste Turnhalle anmieten? Und jetzt ist die Frage, wie kann ich die Turnhalle weitervermieten, weil ich sie nicht mehr brauche? Und dann hat man irgendwann eben entdeckt, dass man mit Quarzsand dort Chips und Informationen und so weiter. Und dann ist der Computer klein geworden. Und nur durch diese Frage haben wir heute ja, in jedem Handy einen besseren Computer als damals bei der Mondlandung.
Spannend. Also ich finde die Idee, dass man einfach anders fragt. Also ich muss zugeben, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, wenn ich über Kreativität nachdenke, aber ich gebe zu, ich habe es selber intuitiv ab und zu schon gemacht, dass ich tatsächlich mir in dem Augenblick, wo man irgendwas anderes nicht mehr kann oder es nicht mehr zur Verfügung steht und man den Blick woanders hinrichtet, und praktisch auf einen ganz neuen Aspekt guckt, fängt ja das Gehirn wieder tatsächlich ganz anders an zu überlegen. Und ich finde das spannend, dass man sich einfach die richtigen oder andere Fragen stellen muss. Ja, es rattert noch bei mir.
Im Prinzip muss man den Mut haben, also aus meiner Sicht, so entsteht Kreativität und so vermittle ich es auch in meinem Training, gerade für Entwickler in großen Firmen, die müssen ja auch ihr Produkt schneller machen, günstiger. Und gleichzeitig noch besser. Ja, und das sind ja oftmals dann Fragen. Viele Dinge sind so entwickelt, dass der Ingenieur sagt, das geht nicht mehr besser oder schneller oder billiger schon gar nicht mehr. Ja, wir sind schon an der Qualitätsgrenze angelangt. Und da ist es dann oftmals die Frage, einfach komplett das Grundsätzliche in Frage zu stellen. Also muss dieses Teil eigentlich so aussehen? Oder anders gesagt, müssen wir überhaupt Müll produzieren? Wie wäre es, wenn wir gar keinen Müll mehr produzieren, wenn wir nur Dinge verwenden, die wir in irgendeiner Form leicht wiederverwenden können, sogar vielleicht für was anderes? Ja. Und jetzt auch wieder Corona, ein gutes Beispiel. Wir wurden jetzt durch Corona gezwungen, uns zu fragen, wie wäre es denn, wenn wir nicht alle Führungskräfte in den Flieger setzen zum Meeting XY? Die Technik war schon soweit da und das ist ja auch nichts Unbekanntes, das ist kein Nobelpreiswürdige Erfindung, aber die Frage, wie können wir das denn anders machen, hattest diese ganzen Online-Meetings und so weiter und natürlich in eine riesen Wachstum versetzt. Und jetzt lernen wir, Mensch, das manches geht ja auch ohne. Und es ist sogar noch billiger, es ist schneller und es funktioniert trotzdem, manches sogar besser. Manches natürlich auch nicht, aber das ist wieder ein anderes Thema. Aber das ist genau der Punkt, wo ich meine, ich glaube, wir müssen die Grundannahme, weil das ist die Datenautobahn in unserem Kopf, die müssen wir einmal in Frage stellen. Jetzt nicht kritisch, sondern einfach, ja, was wäre, und da gibt es viele Fragen, was wäre denn, wenn wir nicht mehr 8 Stunden am Stück schlafen müssten? Das ist jetzt vielleicht eine blöde Frage, weil jeder sagt, Mensch, ja, wir müssen doch schlafen und natürlich müssen wir schlafen, aber wenn man jetzt zum Beispiel Cristiano Ronaldo nimmt, das Beispiel, der schläft keine 8 Stunden. Der schläft 6 oder 7 Mal am Tag 45 Minuten. Ja? Weil er eben erkannt hat oder weil es auch neueste Studien belegen, dass man dadurch frischer, vitaler und das Bio-Alter runtergeht und. Aber diesen Mut zu haben, zu sagen, ich stelle das jetzt mal in Frage, 8 Stunden am Stück zu schlafen, das ist die Voraussetzung für was Neues. Und Kreativität ist aus meiner Sicht immer die Kreation etwas Neuem und jetzt nicht komplett Neues, sondern es ist immer eine Kombination aus unserer aller Erfahrung, Wissen und im Einzelnen natürlich die einzelnen Synapsen, die wir so entwickelt haben bei uns.
Also ist dein Hauptjob eigentlich, wenn du in ein Unternehmen gehst und mit den Ingenieuren sprichst, die da vielleicht schon seit Jahrzehnten, was weiß ich, irgendein Getriebe optimiert haben, dass du denen eigentlich beim Fragenstellen hilfst. Dass du denen praktisch sagst, genau. Okay, wie kriegen wir das jetzt rausgezoomt? Wie kommen wir hier einmal aus dieser konkreten Situation raus?
Genau. Und ich meine das jetzt gar nicht despektierlich. Wir meinen oftmals, dass wir so hoch entwickelt sind. Ich bin selber der Meinung, ich habe da wunderbare Gespräche mit Freunden und mit meiner Frau, dass wir eigentlich in unserem Körper völlig instinktiv sind. Ja, also wir suchen Essen, wir brauchen Sicherheit, wir brauchen Liebe und also diese Grundbedürfnisse. Und in unserer hochmodernen, technisierten Welt kommen wir da manchmal gar nicht mehr so zurecht, weil uns irgendwie vieles abgenommen wird, vieles komplexer ist und die Essensbeschaffung ist heute anders wie noch vor 5000 Jahren, aber letztendlich ist das Grundproblem der Essensbeschaffung nicht gelöst. Ja, also da wäre auch eine verrückte kreative Frage, was wäre, wenn wir nicht mehr essen müssten, sondern wenn man nur noch als Hobby Spaß macht, geben wir schick Essen. Aber wir müssten es nicht mehr. Es ist eine ganz kreative Frage und ist gar nicht so weit hergeholt, weil ein Astronaut schluckt in der Früh auch 4 Pillen und kann damit den ganzen Tag überleben. Also jetzt mal rein hypothetisch dann da weitergedacht. Aber ich möchte noch ein anderes Bild zeigen, um das vielleicht zu veranschaulichen. Es ist, aus meiner Sicht, ist alles da. Es geht nur um die Kombination von gewissen Dingen. Ich weiß nicht genau, wann der Mensch das Rad erfunden hat, aber es ist mit Sicherheit einige tausend Jahre her. Mhm. Vielleicht kannst du dich an deine Großeltern erinnern, wenn die euch besucht haben. Bei uns war das immer so. Dann hatten die einen Koffer in der Hand. Und es war ein schwerer Koffer, rotes, grünes Leder, wie es in den 60er, 70er Jahren, das war herrlich, ja. Und die haben die getragen und es war sehr, sehr schwer, das Ding. Und irgendwann hat einmal jemand eine Frage gestellt und hat, wieso müssen wir Koffer eigentlich tragen? Und das ist genau diese verrückte, kreative Frage, die Grundannahme mal in Frage zu stellen. Und dann hat der Rollen unten dran gebaut. Dann haben wir die Koffer gerollt und wir können uns noch in die 90er Jahre erinnern, sogar Anfang der 2000er Jahre, wo wir in gebückter Haltung, also alles andere als rückenschonend, über Flughafen und Bahnhöfe unsere Koffer hinter uns hergerollt haben, aber mächtig stolz waren, weil wir die Erfindung einer Schachtel mit der Erfindung eines Rades kombiniert haben. Wir sind aber da im 19. 20. Jahrhundert der Menschheitsgeschichte. Ja, da waren wir schon auf dem Mond. Also es ist jetzt keine Glanzleistung aus meiner Sicht. Aber erst dann, und das ist noch nicht lange her, 15, 16 Jahre, hat jemand nochmal eine verrückte Frage gestellt und hat gesagt, Mensch, warum müssen wir da eigentlich gebückt rollen? Und dann hat er da so ein Teleskopstecken hingebaut. Und das ist heute gang und gäbe. Wir schieben die, das ist locker leicht. Und das sind im Prinzip drei Erfindungen kombiniert. Und das ist genau aus meiner Sicht Entwicklung, Kreativität, dass wir bestehende Dinge sinnvoll miteinander verknüpfen. Mhm. Und da ist jetzt zum Thema Nachhaltigkeit halt die Frage, wie kann ich in den Urlaub fliegen, mehrmals im Jahr, ohne dazu vielleicht ein Flugzeug zu verwenden, ohne eben eine negative CO2-Bilanz zu erzeugen. Und das wäre jetzt so diese Frage und die Frage wird ja aktuell schon gestellt. Und ich glaube, dass wir uns auf ein Zeitalter von ganz, ganz vielen Erfindungen freuen können, weil die Digitalität, in der wir leben, die Digitalisierung, wo eben Informationen blitzschnell getauscht werden und dadurch genau dieser Synapsenprozess natürlich weltweit passiert, ist gigantisch. Und ich glaube, wir leben in einer riesen, riesen Erfinderzeit. Und es werden einige neue Einsteins in dieser Zeit hervorkommen, da bin ich mir relativ sicher.
Das glaube ich auch. Also ich bin mir auch sicher, dass mein Sohn, der 2012 geboren, der wird keinen Führerschein mehr machen. Ich glaube nicht, dass er noch, wenn er 2030, 18 ist, selber ein Auto lenken wird. Das ist, wenn ich das in meinem Umfeld erzähle, die gucken mich immer ganz schräg an. Ich habe es tatsächlich als Buch schon gesehen, dass der letzte Mensch schon geboren ist, der einen Führerschein machen wird, weil es einfach viel zu gefährlich wahrscheinlich irgendwann angesehen wird, dass ein Mensch ein Auto fährt. Die werden sich an den Kopf fassen und denken, was haben die gemacht, die Menschen damals?
Jedes Jahr wird verrückt, es werden neue Geschäfte entstehen. Ich glaube, wir alten Hasen, wenn ich das mal so sagen darf, wir werden vielleicht in 10, 15 Jahren sagen, Mensch, jetzt dürfen wir nicht mehr selber Auto fahren. Mensch, das hat schon irgendwie auch Spaß gemacht. Und dann wird es Freizeitparks geben, wo man Autos aller Zeitepochen fahren kann, so aller Nürburgring, und man setzt sich dort in ein Auto und dann erklärt man dem Enkel, du schau mal, wenn ich den Hebel nach hinten, dann kann ich schneller fahren. Ja, ich schalte jetzt mal den zweiten Gang. Und also es wird da fast museumstechnisch Freizeitpark. Ich glaube, da werden ganz viele Sachen entstehen und das andere fahren. Wir setzen uns Carsharing-mäßig per App in ein Auto, das holt uns ab, fährt uns irgendwo hin. Wir haben einen Internetanschluss. Wir haben vielleicht eine Videokonferenz im Auto. Es wird da auch, du kommst ja, glaube ich, auch aus der Automobilbranche.
Ja.
Es wird, glaube ich, auch weniger Autos geben in Zukunft,
Das glaube ich auch. Jetzt habe ich gelernt, die richtigen Fragen zu stellen. Und jetzt wäre meine Frage, wenn ich jetzt nicht 30 Jahre Improvisationstheater spielen möchte, um diese Datenautobahn oben anzulegen, gibt es da irgendwie für den Alltag so ein, zwei Kniffe, was weiß ich, Nahrungsmittel, Körperbewegung, Uhrzeiten, wo man besonders kreativ ist? Oder gibt es da nicht irgendwie so Alltagstipps, die man da vielleicht irgendwie rausgeben kann?
So eine Art Crashkurs, oder?
Vielleicht ein, zwei Hinweise.
Ja, die Frage nach dem heiligen Gral der Kreativität. Also es gibt natürlich unzählige Übungen und vieles hat leider auch mit Training zu tun. Also es ist schon so, dass man gewisse Sachen, es ist wie im Sport, wenn ich da mal 3-4 Wochen gar nichts mache, dann sehe ich es körperlich schon, dass der Muskel eben abbaut oder andere Partien wieder zulegen. So verhält sich es auch ein Stück weit mit der Kreativität. Aber es gibt sehr, sehr tolle Übungen, die man machen kann. Eine zum Beispiel ist, ich nenne die Assoziationsmülleimer. Ja, das heißt, man fährt vielleicht im Auto, im Zug, ist unterwegs oder wartet irgendwo und sieht irgendwas. Also zum Beispiel ein Straßenschild. Man nimmt sich einen Aspekt, vielleicht die Farbe des Schildes oder das Wort, die Bedeutung des Schildes, und assoziiert von diesem Begriff weg. Also ich mache mal ein Beispiel, ich sehe ein Vorfahrtsschild, dann fällt mir als nächstes ein, freie Fahrt, dann fällt mir ein, Gas geben, dann fällt mir ein, Radar, Blitzen, Bußgeld und so weiter. Das heißt, ich kann diese Gedankenkette, die ja sowieso in unserem Gehirn abläuft, bewusst einfach verbal machen und versuchen, so weit wie möglich zu kommen, ohne dazwischen irgendwelche Pausen zu haben. Also Pausen wie, jetzt fällt mir nichts mehr ein oder jetzt drehe ich mich im Kreis, sondern das ist dann ein Übungsprozess, was ich jederzeit machen kann. Ich mache das aus Spaß immer, zu sagen, okay, wo komme ich denn in einer Minute hin? Ja, also wo komme ich von diesem Verkehrsschild in einer Minute hin? Und wenn am Anfang Verkehrsschild steht und am Schluss irgendwie schwangeres Känguru, dann weiß man, man hat eine schöne, aufregende Reise hinter sich. Und unser Gehirn ist dazu in der Lage, Assoziation auf Assoziation zu setzen. Und der Effekt dieser Übung ist, dass wir natürlich dann nicht mehr nur immer schwarz-weiß, Mutter, Vater, Nacht, Tag, sondern eben auch automatisch unser Gehirn neue Synapsen schafft durch diese Übung und wird dadurch ein Stück weit mehr, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, ich bin jetzt kein Neurologe oder kein Wissenschaftler, aber auf jeden Fall mehr Straßen baue in unserem Gehirn.
Ja. Ja. Das ist ja auch so ein altes Kinderspiel, dass man immer mit dem letzten Buchstaben des Vorgängerworts weitermacht. Fällt mir da gerade ein.
Genau, da gibt es 1000 Varianten davon. Also allein zum Thema Assoziieren gibt es aus dem Input her da circa 40, 45 Varianten dazu. Okay. Und vieles ist in Kindern, ist in uns automatisch drin. Das machen Kinder. Also ich beobachte meine, ich habe jetzt 2 Töchter, die eine ist 3, die andere ist 7. Was die von Natur aus machen, also aus meiner Sicht jetzt Improvisationstechnik, Kommunikationstechnik, Verkaufstechnik, ja, also Kinder kommen also eigentlich aus meiner Sicht perfekt auf diese Welt und haben dann halt ein paar Hürden zu überwinden mit Schule, Elternhaus, Umfeld, Berufsausbildung, Studium, und irgendwann sind sie dann unkreativ, ja, ist ein harter Kampf des Systems, aber in der Regel gewinnt das System leider, und das ist aus meiner Sicht nicht gut, weil wir brauchen ganz viel Kreativität in unserer heutigen Zeit, um die Probleme, die wir haben, zu lösen. Und eine zweite Sache ist auch genial, die kommt aus dem Design Thinking, kann man auch alleine machen, aber ideal auch als Partnerübung. Das denkt sich einer eine Marke aus, also eine beliebige Marke, das Automarke, Kleidungsmarke, spielt überhaupt keine Rolle. Und der andere denkt sich eine sogenannte silly question aus, also eine wirklich dumme Frage. Und das ist genau der Aspekt, was ich gesagt habe. Wir müssen lernen, grundsätzliche Annahmen in Frage zu stellen. Und die Mutter aller blödesten Fragen ist, natürlich kennen wir alle, warum ist die Banane krumm? Ja? Mhm. Warum ist Wasser nass? Warum ist es am Tag hell? Ja, also natürlich kann man sich das irgendwo erklären, aber es geht darum, wirklich eine Grundannahme in Frage zu stellen. Und zwar jetzt nicht, warum ist Wasser nass, sondern so weit provokativ zu fragen, warum muss denn Wasser nass sein? Ja, also das ist genau diese silly question, eine Grundannahme, die wir haben, die Grundüberzeugung, komplett in Frage zu stellen. Und das dann zu kombinieren mit der Marke. Also als Beispiel, warum ist Wasser immer nass? Und die Marke wäre jetzt Daimler, ist jetzt zufällig assoziiert zu deinem Werdegang, ja. Und dann geht man eben zu zweit oder auch alleine weiter und überlegt, was kann denn jetzt die Firma, die Marke Daimler in dem Moment, Mercedes-Benz, mit all dem Know-how, was die haben, tun, um das Wasser trockener zu machen? Also genau bewusst diese Grundannahme in Frage zu stellen. Und da wird man dann gezwungen, neue Ideen zu kreieren, automatisch. Unser Gehirn macht das automatisch. Und da kommen wunderbare Ideen raus. Und ich sage ganz offen, 9 von 10 sind völliger Bullshit. Ja, sind Blödsinn. Ja, sind vielleicht lustig, aber nicht Realität oder nicht umsetzbar. Aber wenn man diese Übung oft genug macht, und ich habe das oft schon bei Entwicklern, Ingenieuren in Firmentrainings erlebt, die dann, ich mache das sehr lange und bereite das auch vor, damit auch eine geschützter Raum ist, damit das alles funktioniert. Da kommen manchmal Ideen raus, wo die sagen, boah, jetzt haben wir es. Wo die wirklich ein Problem lösen, wo die auf die nächste Entwicklungsstufe kommen, nicht alles letztlich dann immer umsetzen, aus verschiedensten Gründen, Strukturen, Budget etc. Aber grundsätzlich fördert diese Übung gepaart mit der anderen genau diese aus meiner Sicht 2 Bausteine der Entwicklung. Einmal die Grundannahme in Frage zu stellen und dann eben die Fähigkeit der Assoziation.
Spannend. Gab es denn auch schon mal Situationen, wo du tatsächlich mal sprachlos warst? Also ich stelle es mir gerade vor, du kommst ja wahrscheinlich in ganz unterschiedliche Unternehmen da rein und normalerweise hast du ja deine Methoden dabei, wie du die praktisch dann neue Fragen sich stellen lässt. Gab es dann auch schon mal Sachen, wo du praktisch so, ich sag mal, vom Berg standest, dass du sagst, okay, entweder im Improvisationstheater oder auch in deinem Business, jetzt fehlt dir auch gerade mal hier so die Idee, oder gibt es das bei dir gar nicht mehr, weil es einfach immer rattert und da immer wieder irgendwas rausfließt, was dann schon irgendwie verwendet werden kann?
Also das passiert mir nicht mehr. Nein, Quatsch. Natürlich passiert mir das. Ich glaube aber, dass die Frage ein bisschen anders zu stellen wäre, denn ich glaube, eine Reaktion haben wir immer. Also selbst wenn wir sprachlos sind, ist ja das die Reaktion. Ja, uns fällt nichts ein. Wir sind vielleicht beklemmt, vielleicht enttäuscht, vielleicht sogar verärgert. Ja, das ist ein weiterer Aspekt, dass wenn wir auf eine Fragestellung treffen, wir häufig natürlich mit unseren Emotionen konfrontiert werden. Und auch da gibt es gewisse Datenautobahnen, Verhaltensmustern. Und die sind natürlich der Kreativität nicht förderlich. Ja, das heißt, man ist sprachlos. Und mir ist es schon oft passiert, weil natürlich, wenn ich mich jetzt auch, ich zitiere jetzt mal, ich sage nicht von wem, aber wenn ich mich jetzt natürlich großkotzig verhalte, was ich manchmal tue, leider ist eine Schwäche von mir, und sage, ich habe eine Idee zu deiner Fragestellung, dann ist natürlich die Erwartungshaltung beim anderen auch immens groß bei der nächsten Fragestellung. Und da kommen dann Situationen, wo ich dann natürlich entweder fachlich überfordert bin, nicht den hundertprozentigen Einblick habe oder auch mit gewissen anderen Grenzen dann zu tun komme. Da hilft ein anderer Aspekt, dass man eben immer auch die Impulse aufnimmt. Auch jeder Impro-Theaterspieler lernt das von Grund auf, dass man Ja sagt zur Situation. Also nicht Ja inhaltlich, sondern überhaupt Ja sagt zur Situation. Also beispielsweise, Mensch, ja, da habe ich jetzt keine Ahnung, ja, oder ja, da bin ich jetzt richtig wütend, ich muss es gar nicht kommunizieren, aber wenn ich innerlich Ja sage zu der Situation, dann ist das der erste Schritt, um eben dann konstruktiv weiterzumachen. Mhm. Und diese Situation gibt es auch sehr häufig. Ich habe dann gelernt, Ja zu sagen, Mensch, da ist ein Teilnehmer jetzt aber richtig angekäst, ja, ja, da wollen sie von mir eine Lösung haben, die ich ihnen nicht geben kann, und so weiter. Und dann, wenn man, ich sage jetzt mal, diese Emotion, diesen Impuls verarbeitet hat und mit dieser Ja-Genau-und-Dann-Technik, so nenne ich es, kann man sie sehr schnell verarbeiten, dann ist man im nächsten Schritt wieder in der Lage, das Grundproblem mal zu definieren, das in Frage zu stellen und eben zu assoziieren, was es für Möglichkeiten gibt.
Okay, sehr schön. Im Vorgang zum Podcast habe ich tatsächlich einmal bei Google geguckt, was Kreativität und Nachhaltigkeit zusammen ergibt. Das mache ich immer ganz gerne, um mal zu gucken, was da rauskommt. Tatsächlich hat die Bundesregierung schon im Jahr 2011 mal in Berlin einen Workshop oder eine Veranstaltung durchgeführt. Das war eine Veranstaltung der Initiative Kultur und Kreativwirtschaft und mit dem Titel 11 Impulse für morgen. Kreativität als Motor für nachhaltiges und erfolgreiches Wirtschaften. Und da gab es ein Zitat, das habe ich mir rausgeschrieben. Kreativität ist eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung für nachhaltiges Wirtschaften. Das fand ich interessant und habe dann daran gedacht, habe ich bei dir an anderer Stelle gelesen, du sprichst von der Wirtschaftsmacht Spaß. Und wenn es praktisch Kreativität zwar notwendig, aber nicht hinreichend ist, könnte ich mir vorstellen, dass eventuell dieser Spaß etwas ist, was womöglich uns dann in der Richtung helfen könnte. Oder was meinst du dazu? Das war jetzt eine komplexe Frage.
Definitiv. Ich habe das auch mitgelesen und ich fand es auch sehr, sehr gut. Und da wurden auch einige Ideen, so wie ich es mitbekommen habe, prämiert und auch gefördert jetzt vom Staat. Es gibt da zwei Facetten, zwei Gedanken, die ich jetzt habe. Natürlich ist Kreativität etwas, was wir nicht greifen können. Ja, das löst manchmal auch ein bisschen Unbehagen aus. Wir fühlen uns selbst vielleicht nicht kreativ genug. Oder was ist Kreativität überhaupt? Du hast gesagt, man muss es googeln. Jeder weiß, was es ist, aber man kann es nicht so greifen. Ja? Eine Schraube kann ich greifen oder mein Partner kann ich auch mal greifen. Ja, aber was ist Kreativität? Und genauso ist es mit Spaß. Jeder von uns weiß, was Spaß ist. Jeder hat will Spaß im Leben, aber wie wenn ich jetzt das genau definieren müsste, und dann macht schon keinen Spaß mehr. Ja, also das ist oftmals die große Welt der Gefühle. Und ich glaube, das ist auch in dem Satz, wo dann gesagt wird, Kreativität ist zwar wichtig, aber, und wir haben ja alle, wenn wir uns mit Kommunikation beschäftigen, gelernt, dass ein Aber alles löscht, was vor dem Aber steht, dann sehen wir auch die Herausforderungen dabei. Und das ist auch wieder eine neue Ebene, die wir gehen müssen. Denn ich glaube, wir können die Probleme, die wir uns geschaffen haben, jetzt eben so nicht lösen mit den herkömmlichen Methoden, sondern wir brauchen neue Methoden, neue Denke, neue Fragen. Und da ist Kreativität natürlich ein Schlüssel dazu. Mhm. Und da wir das nicht so greifen können, macht uns das vielleicht manchmal sogar ein bisschen Angst. Ja,
ja, das glaube ich.
Und Spaß, natürlich ist das so ein wie gesagt, also ein alter Handwerksmeister sagt, Schnaps ist Schnaps und Arbeit ist Arbeit. Ja, also Schnaps bei der Arbeit geht nicht. Das ist so. Spaß bei der Arbeit, natürlich sagt jeder Firmenchef oder jeder Abteilungsleiter, ich finde es gut, wenn meine Leute Spaß haben, wenn ihnen die Arbeit Spaß macht, aber Spaß, so richtig Spaß, sollen sie eigentlich, die sollen ja arbeiten. Ja, und ich glaube, das ist so der Punkt. Wir haben noch nicht so hundertprozentig da erkannt, dass wenn uns eine Arbeit Spaß macht, dass dann ein viel, viel größerer Output rauskommt. Ja. Und die Frage ist jetzt, wie können wir das mit den bestehenden Systemen, Strukturen, und viele Firmen haben stellenweise 16, 17 Führungsebenen, wie können wir da ein bisschen Spaß reinbringen? Und Spaß ist für mich auch nur eine Metapher, denn was verbinden wir mit Spaß? In dem Moment sind wir glücklich, ja, in dem Moment fühlen wir uns gut. Und ich glaube, wir fühlen immer dann Glück, wenn wir irgendwas entwickeln, wenn wir uns in irgendeiner Form beweisen können, wenn wir uns in irgendeiner Form, wenn wir was tun, ja. Mir fällt immer das Bild ein von dem Film Tom Hanks, Castaway, wo er da auf dieser Insel strandet und ums Überleben kämpft als völliger Businessman, der nicht mehr in der Lage ist, die Banane selbst anzubauen, jetzt mal blöd gesagt. Und dann dieser Erfolgsmoment, ich habe Feuer gemacht, ja, das spielt Tom Hanks auch so grandios. Das ist Glück. Das ist Glück, weil wir etwas geschafft haben. Und wir können nur etwas schaffen, indem wir ein Problem, eine Herausforderung, eine Frage für uns zufriedenstellend beantworten. Und das heißt für mich, Spaß ist gleich Entwicklung, ist gleich Glück und ist gleich Leben. Und wenn wir diese Brücke schlagen, ist auch wieder eine andere Fragestellung. Warum muss Arbeit Spaß machen, wäre jetzt die Frage. Weil Arbeit Entwicklung ist, weil Arbeit Leben ist, weil Arbeit Spaß ist, weil Arbeit Glück ist. Wann ist das so? Und so können wir das sogar mathematisch erschließen, warum eben eine wahre Wirtschaftsmacht im Thema Spaß, Kreativität steckt.
Das finde ich spannend. Tatsächlich messen wir ja immer unsere Wirtschaftskraft, was auch immer, mit Euros, mit Bruttoinlandsprodukt, Bruttosozialprodukt. Ich hatte da mit einer Arbeitskollegin ein spannendes Gespräch. Die macht jetzt also nebenberuflichen Studium zum Thema Gross Happiness Index. Der, ich glaube, irgendwo in Asien, ich kriege das Bhutan oder sowas, in irgendeinem Land wird praktisch nicht mehr das Bruttosozialprodukt als die Größe genommen, wo man sich praktisch dran orientieren soll, sondern an der Größe der Zufriedenheit der Bevölkerung. Und daraufhin wird alles abgestimmt, was die Politiker machen. Also eine ganz andere Vorstellung, da würden wir gar nicht drauf kommen, genau, dass der Wirtschaftsminister sich überlegt, wie die Leute zufriedener sind. Aber das geht in die Richtung, was du sagst, weil das Geld wird dann am Ende oder die anderen Kennzahlen wird als Abfallprodukt wahrscheinlich auch sich wunderbar entwickeln. Wenn man aber woanders hinguckt, sind nebenher die Menschen auch noch zufrieden. Und dann haben wir eigentlich viel mehr.
Genau. Momentan herrscht ja oftmals noch der Gedanke, wenn ich mehr Spaß, mehr Zufriedenheit habe, habe ich weniger Rendite.
Ja.
Und ich glaube, dass das aber ein Widerspruch ist oder nicht stimmt. Das ist meine Überzeugung, sondern dass das sich gegenseitig wunderbar befruchtet. Und wir wissen es ja aus unserem eigenen Leben, das, was uns richtig Spaß macht, das können wir auch gut. Mhm. Und wenn wir das gut können, wird es in irgendeiner Form auch entlohnt. Sei es mit einem guten Job, mit Anerkennung, letztendlich dann auch mit Geld, was natürlich unsere Welt schon sehr, sehr bestimmt.
Ja, das stimmt. Andreas, lass uns mal zum Ende des Interviews, wo wir schon sind, nochmal auf deine Produkte kommen, die du anderen Menschen anbieten kannst, dass sie bei dir ein bisschen Spaß haben. Ich war auf deiner Homepage, habe da drei hervorragende Titel gefunden. Das eine heißt Keynote, Hochzeitsnacht mit der Zukunft, ein Training, Improve Up Your Company und ein Eventseminar mit dem Titel Hack Your Audience. Da kannst du uns einmal jeweils kurz reinholen, was die Menschen da erwartet unter diesen drei tollen Titeln.
Ja, vielen Dank. Also zum Ersten der Vortrag Hochzeitsnacht mit der Zukunft. Das Prinzip ist das jetzt genau das Thema, was wir jetzt die letzten Minuten besprochen haben. Mhm. Da geht es darum, welche Fähigkeiten wir in Zukunft brauchen, um die Probleme, die wir uns in der Vergangenheit aufgeladen haben, zu lösen. Und das sind neue Fähigkeiten. Das Ganze ist mit viel Infotainment. Ich komme auch von der Bühne. Ich habe über 600 Shows gespielt, auch Solo, Kabarett, Comedy gemacht. Das heißt, es ist eine Mischung zwischen philosophischem Nachdenken und ganz viel Spaß, natürlich ganz viel Lachen, auch viel Interaktivität. Also es ist bei mir es ist kein Vortrag, wo sich jemand reinsetzt und sagt, so, jetzt lasse ich mich aber mal eine Stunde oder wie lange es dauert, jetzt höre ich mal zu oder auch nicht. Sondern da darf man mitmachen, da darf jeder was mit nach Hause nehmen Und eine Garantie, was ich immer gebe, es werden definitiv nach diesem Vortrag neue Synapsen entstehen oder die entstehen währenddessen. Und das ist aus meiner Sicht, es erfüllt mich auch immer, weil ich dann manchmal, wenn ich nach Hause fahre, weiß, okay, jetzt konnte ich ein minimales Stückchen beitragen, dass Leute sich vielleicht in Zukunft andere Fragen stellen, kreativer umgehen und dadurch ihr Leben in irgendeiner Form verbessern können. Zumindest ist es immer eine Hoffnung. Ich kriege das oft auch gefeedbackt. Aber da mache ich mir auch keine Illusion. Man kann in einer Stunde nicht die Welt verändern, verbessern. Aber was man schon kann, ist einen Impuls setzen, vielleicht eine neue Sichtweise oder eine andere Sichtweise einfach mal in den Raum stellen. Und wo man dann andocken kann oder auch nicht, das entscheidet sich dann jeder mal selbst. Das ist der Vortrag, ein Infotainment-Erlebnis. Ich behaupte, ich mache es anders, weil ich es nicht anders kann. Ja. Das zweite, Impra Up Your Company, auch natürlich ein sehr, sehr reißerischer Titel. Da geht es darum, wie kann ich denn das meiner Belegschaft beibringen? Wie kann ich in ein Team wieder Spaß reinbringen? Wie kann ich Probleme lösen? Problemlösung ist ein Riesenthema in meinem Gebiet. Ich habe auch jahrelang in der Automotive-Industrie über 300 Trainingstage mit Problemlösungsmethoden. Ich habe die trainiert und auch dort vieles weiterentwickelt, um Probleme wirklich auf einer neuen Ebene lösen zu können. Und da geht es ganz viel um Erleben, um Interaktivität und die größte Herausforderung, die ich da immer habe, ist eben bestehende Strukturen überhaupt erstmal zu lösen. Ja, stelle das vor, du kommst in eine Schulklasse und da gibt es 3-4 Klicken. Da gibt es die 1-2-3 Außenseiter, da gibt es die 1-2-3 Streber und da gibt es die Superklicke und da gibt es die Superklicke. Ich mache es jetzt mal ganz plastisch. Und diese Dynamik muss man erstmal auflösen. Und da nutze ich Impro-Theater, drum eben auch Impro Up Your Company. Denn dort gibt es so ein neues Erleben für viele Teilnehmer. Ich habe da spezielle Übungen für die Industrie oder für das Business entwickelt, wo nach 3-4 Stunden plötzlich alle auf einer Ebene sind, emotional. Ja, jeder fühlt sich angenommen vom anderen und vergisst, dass das der Vorgesetzte ist, vergisst, dass das der Lehrling ist oder der frisch vom Studium kommt oder vergisst, dass das, ich mache jetzt mal die Brücke, jemand ist, der nächste Woche in Rente geht und eigentlich schon gar keine große Lust mehr hat oder schon an seinen Schreibtisch denkt, was er alles mit nach Hause nimmt. Das dazu ist Impro-Theater in der Lage und in dieser geschützten Atmosphäre, da setze ich dann die Inhalte rein, die natürlich oftmals auch von der Firma kommen. Das heißt jetzt Personalentwicklung, das heißt Führungskräfteentwicklung, Vertrieb ist dort ein ganz großes Thema oder eben auch Problemlösung. Also da ist hinten raus dann das Themengebiet sehr breit. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass erst diese Vorbereitung, das kann manchmal einen halben Tag dauern, überhaupt die Basis ist, um irgendeinen Change-Prozess oder was auch immer dann obendrauf zu setzen.
Ja, das glaube ich dir.
Genau, das macht mir sehr viel Spaß, weil man da wirklich die Fortschritte sieht an den Teilnehmern, weil es wie so ein eingeschweißter Haufen dann ist, auch nach 1, 2, 3 Tagen, je nachdem, wie lange das Projekt dauert. Und das vermisse ich gerade, weil momentan aufgrund von Corona das natürlich nicht möglich ist, weil bei mir in den Trainings ist Anfassen erlaubt. Das soll jetzt aber in keinster Form irgendwelche Assoziationen auslösen, obwohl es das tut.
Gut. Und dann hast du noch im Prinzip als drittes Hack Your Audience. Da habe ich gelesen, da hilfst du Dozenten, Lehrern, Trainern, ihre Performance zu verbessern. Wie geht das? Gehst du in deren Vorlesungen rein oder wie muss man sich das vorstellen, dass die sich da verbessern?
Ja, das tue ich auch. Das ist so mein Herzensprojekt auch. Ich bin früher, als Kind war ich sehr, sehr schüchtern in einem kleinen Dorf aufgewachsen und in der 5. Klasse durfte ich ins Gymnasium in die Nachbarstadt. Und war mächtig stolz drauf, weil ich jetzt in der großen Welt angekommen bin. Und die haben mich jahrelang abgelehnt, weil ich der Bauer vom Dorf war. Ich war der Bauer vom Dorf und ich weiß gar nichts. Und aus dieser Ablehnung heraus habe ich sehr viel Angst damals empfunden, sehr viel Ablehnung und habe mich immer gefragt, Mensch, wie kann ich mich denn so präsentieren, dass die mich mögen? Ja, es war völlig egoistisches Ziel auch, aber damals natürlich, ja, ich wollte da Liebe und Anerkennung, ganz, ganz ehrlich. Und ich habe es bis zum Abitur dann irgendwann auch geschafft, so auch mal auf eine coole Geburtstagsparty eingeladen zu sein. Aber es war ein langer, langer Weg. Und das hat mich immer begleitet in meinem Leben. Auch im Verkauf habe ich dann während meiner Vermögensverbraterzeit, wie ich heute Spaß habe, manchmal sage, habe ich dann gelernt, wie man mit Leuten zusammen, wie man die berät und nicht verkauft. Ja, also wie das ganze Thema Präsentieren, Verkauf zu tun hat. Und dann kam schon die Bühne. Und aus dieser Summe heraus, also ich sage mal aus einem persönlichen Motiv heraus, aus den wirklich kuriosen Erlebnissen, die ich damals hatte, aus den ersten Selbstständigkeiten, habe ich immer die Augen offen gehalten, Bücher gelesen, Seminare gebucht, zu lernen, wie man sich präsentiert. Und zwar so, dass der andere Nutzen hat. Auch das durfte ich während meiner Vermögensberaterzeit lernen. Und gleichzeitig aber selber man auch sich so gibt, wie man ist, ohne natürlich nicht hundertprozentig privat, aber sehr authentisch. Und das hört sich jetzt so einfach an, aber das sind verschiedene Baustellen. Und das Thema Präsentieren ist einfach immens wichtig in der heutigen Zeit, denn wir leben in einem Reizüberfluss. Jeden Tag werden Milliarden, ich habe keine Ahnung wie viel, aber gefühlt Milliarden neue Videos ins Netz gestellt. Jeder oder jede Firma, jede Institution präsentiert sich tagtäglich und wir fühlen, wenn wir da in irgendeiner Form nicht mithalten können, aus irgendwelchen Gründen, dann gehen wir unter. Ja, also ich sehe, sich gut zu präsentieren auch als eine absolute Grundvoraussetzung für die Zukunft, um überhaupt meine kreativen Ideen, die ich dann vielleicht habe, sogar weiterzugeben, anderen zu helfen. So wie wir früher vielleicht in der Schule Mathematik und Deutsch gelernt haben, ich mache es jetzt bewusst ganz groß, müssen wir in der Zukunft vielleicht lernen, kreativ zu denken und zu lernen, wie man sich gut präsentiert. Und das meine ich hundertprozentig im Ernst, weil unsere Zeit eine andere ist. Ja? Rechnen werden wir bald nicht mehr müssen, weil das Computer, KI und so weiter für uns vollständig übernehmen. Aber jetzt eine neue Software zu entwickeln, brauche ich Kreativität, um die dann in dem Markt auch zu etablieren, brauche ich Präsentationsgeschick, brauche ich Fähigkeiten. Und da helfe ich, weil ich selber von einem total schüchtern, verängstigten kleinen Jungen zu jemand geworden bin, der gerne auf die Bühne geht, der gerne spricht. Und diesen Weg versuche ich, oder bei diesem Weg versuche ich anderen eben dazu helfen, mit A, natürlich ganz viel Technik, Methoden, die ich kennengelernt habe aus Verkauf, aus den Seminaren, aus Büchern. Auch Impro-Theater steckt vieles Tolles drin, was man da verwenden kann. Und natürlich auf der anderen Seite das Mentale, denn was hilft mir die beste Technik, wenn ich nicht in der Lage bin, von meinem persönlichen vielleicht Selbstempfinden das auch dementsprechend auf mich umzusetzen. Und das sind so die zwei großen Baustellen, also einmal die Technik, aber auch das Mentale. Und das macht mir unheimlich Spaß, weil ich das so viele Menschen auch schon begleiten durfte, die dann, ja, irgendwann, ich kann mich an einen erinnern, der hatte irgendwann Tränen in den Augen, weil er gesagt hat, Mensch, jetzt funktioniert es endlich, jetzt hören mir die Leute endlich zu. Mhm. Und okay. Ein brillanter Kopf, aber war bis dato nicht immer in der Lage, das so zu vermitteln. Und ich selber bin da auch noch auf einem Riesenweg und wir haben uns ja auf einem gemeinsamen Seminar von einem der Größten aus meiner Sicht kennengelernt und ich schaue da wirklich weltweit, saug da alles auf. Das ist ein verrückter Fable. Meine Frau schimpft mich jedes Mal, weil sie genau weiß, wenn ich auf einem Seminar bin, komme ich mit mindestens 3 Seminarabteilungen wieder zurück. Aber ich bin da sehr, sehr viel unterwegs, investiere da sehr viel Geld, weil mich persönlich interessiert, für mich und natürlich auch für meine Coaches, um das bestmöglich weiterzugeben.
Marc, finde ich toll. Ja, das wäre jetzt auch meine Abschlussfrage, Andreas. Wo siehst du dich in 5 Jahren, in 10 Jahren? Lässt du das einfach auf dich zukommen und sagst, okay, da wird sich so viel ergeben, da bin ich einfach nur froh und dankbar, das alles erleben zu dürfen? Oder hast du da dir gewisse Ziele gesetzt, wo du sagst, Mensch, das wäre eigentlich noch nett, wenn das noch funktionieren würde?
Ja. Auch wieder 2 Antworten möchte ich geben. Ich bin bewusst ein Querdenker, ich mache beide Pole immer auf, um dann einfach neue Fragen Ich weiß noch, wo ich damals als Vermögensberater angefangen habe, mit 21 Jahren. Da wurde natürlich auf diesen Berufsinformationsabenden erklärt, wie du Millionär wirst, wie du reich und schön und berühmt wirst. Und das Ziel habe ich mir gesetzt mit Mitte 20. Ich wollte mit Mitte 20 die schönste Frau im Dorf heiraten, zwei Kinder haben, natürlich eine Villa und Snookertisch im Keller und so weiter. Das hat hundertprozentig funktioniert in die andere Richtung. Also die Situation, wo ich geschildert habe, war ungefähr genau in die andere Richtung. Ich will damit nicht sagen, dass Ziele nicht wichtig sind, aber es ist wichtig, dass sie in die aktuelle Zeit dann jeweils passen, in die aktuelle Entwicklungsstufe. Ich habe für mich das so umgesetzt, dass ich mir Ziele kurzfristig setze. Also ich setze mir Jahresziele, aber für 5 Jahre habe ich kein Ziel, wo ich sage, ich will in 5 Jahren Summe X oder so und so viel Trainings oder was auch immer gemacht haben. Das setze ich mir nicht, weil ich der Meinung bin, dass ich dadurch nur enttäuscht werden kann. Mhm. Nicht, weil ich es nicht schaffe, sondern weil es so einen Druck mitgibt, den man dann, selbst wenn man die Trainings erreicht, nicht mehr genießen kann. Das ist so meine Erfahrung. Das heißt, kurzfristige Ziele ja, langfristig natürlich eine Vision. Ich bin ein alter Weltverbesserer. Ich will, dass in 5 Jahren natürlich Weltfrieden, wäre jetzt die Model-Antwort, ja. Also eine Vision habe ich schon und da arbeite ich viel auch dran, dass wir eben mit neuen Fähigkeiten, was jetzt natürlich mein Berufsfeld dann auch umfasst, die Welt verbessern. Denn ich glaube, es ist dringend. Und es ist nicht nur 5 vor 12, sondern ich glaube, dass es schon ein bisschen später ist. Und da habe ich schon eine Vision, wie ich es mir vorstelle, auch für meine Familie, für mein Umfeld. Also kurzfristig Ziele, auch messbar, wie man es immer lernt, und positiv und auch manchmal umsatzgebunden natürlich. Mhm. Oder ein gewisses Körperziel, dass man eben mit zunehmenden Jahren eben zumindest mal gleich bleibt. Ja. Aber langfristig setze ich mir nur Visionen, die auch als Art Leitbild dann dienen, ja, die man trotzdem tagtäglich irgendwo natürlich dann wiederfindet im normalen Leben, aber nicht mehr die knallharten Ziele. Und ich habe das auch dick, ich werde oft kontaktiert natürlich von Trainern, Coaches, die dann sagen, wo stehst du in 3 Jahren? Ich sage dann manchmal spaßhalber, bei mir im Garten und ich trinke einen Cappuccino. Das wäre jetzt für mich eine Vision, ja. Und wenn das noch möglich ist, dann würde ich mich drüber freuen.
Sehr schön. Andreas, ich sage vielen Dank für das tolle Interview. Wenn Leute mit dir in Kontakt treten wollen, wie machen die es am besten? Wie über deine Homepage oder was ist das, wo du sagst, Mensch, da kann man mich am besten erreichen?
Ja, über meine Homepage. Da findet man alle Kontaktdaten. Da findet man auch einen kostenlosen Präsentationscheck, wenn es jemand machen möchte. Da gehe ich mit ihm eine halbe Stunde sein Vortrag, sein Thema durch und wir schauen, wo die Potenziale sind, welche verrückten Fragen uns dazu einfallen, um den Vortrag, um das Training weiterzuentwickeln, besonders zu machen. Natürlich bin ich auf sozialen Netzwerken, wobei ich kein Poster bin. Also ich glaube, ich habe 4, 5 Posts gemacht auf Facebook und auf Insta noch nie und so weiter. Aber dort würde man mich auch natürlich finden und ich antworte dort auch. Also, aber ich bin jetzt nicht jemand, der alle 3 Stunden irgendeinen Statusbericht raushaut. Das ist mir zu stressig. Das passt nicht in meine Vision.
Alles gut. Wunderbar. Dann wissen die Menschen, wo sie dich erreichen. Hast du noch irgendein Abschlussstatement, bevor wir schließen? Oder hast du alles gesagt in den vergangenen 1,5 Stunden, wo wir auch gefühlt 100% überzogen haben? Das ist mir gerade aufgefallen.
Ja, ich danke dir, Klaus, für die Möglichkeit. Und wenn ich noch eins mitgeben möchte, das ist so ein Lebensmantra von mir, das ist Ochi Wadongo. Das wünsche ich allen Menschen auf dieser Welt, uns allen. Ochi Wadongo ist der Geburtsort meines Vaters und meines Opas. Es liegt in Namibia am Fuße des Waterbergs. Aha. Und das heißt wortwörtlich übersetzt, da ist ein schöner Ort zu leben. Und das, wenn wir im Herzen bewahren, dann geht es uns allen besser. Und wenn wir dazu nicht nur an heute denken, sondern vielleicht auch an morgen, dann ist morgen auch noch schön.
Sehr gut, aber da muss ich nochmal nachhaken. Du als Urbay, wie können denn dein Vater und Großvater denn in Namibia geboren sein? Das passt jetzt ja gar nicht in das Bild, was ich jetzt von dir gewonnen ja, hatte.
War das Weltenbummel, oder? Gerne. Mein Urgroßvater, also so hat es angefangen, also nicht mein Opa, sondern nochmal der Vater davor, der hat in München eine Konditorlehre gemacht und am Tag des Gesellenbriefes hat ihm der Chef offeriert, dass er ihn nicht übernehmen kann, die Geschäfte laufen nicht so gut und er müsste sich eine Arbeit suchen. Nach Hause konnte er nicht, weil damals war das üblich, dass die Kinder auch Geld nach Hause bringen müssen. Ja, die sind ausgestreut überall hin. Und er ging mit seinem Gesellenbrief und mit ein bisschen kleinem Taschengeld aufs Münchner Oktoberfest. Das ist kein Witz, da gibt es Bilder davon. Und vor dem Hackerzelt, ja, der hieß Hacker und hier ist auch Hacker, war ein Werbestand der damaligen Regierung. Und zwar haben die jungen Männer angeworben für eine Expedition. Hört sich romantisch an, aber die Expedition war nichts anderes als die Endausläufer der Kolonialzeit. Deutschland war viel in Südwestafrika, also Togo, Namibia. Restlichen Kontinent hatten sich Europäer, Spanier, Engländer, Franzosen und so weiter schon aufgeteilt, aber die Deutschen wollten da auch noch ein bisschen mitspielen und da mein Opa völlig frustriert war, kein Job und so weiter und große, weite Welt, ist er dann am nächsten Tag in den Zug nach Amsterdam gestiegen und mit dem Schiff nach Namibia gefahren und hat dort eben diese Expedition begleitet, hat dort in der heutigen Stadt Otjiwarongo dann eine Bäckerei aufgebaut und die hatten dort eben auf ihrer Reise durch das Land auch Einheimische dabei und meine Oma hat es immer so schön erzählt, die hat dann gesagt, das sind dann die Einheimischen, mussten dann immer was suchen, wo man gut übernachten kann. Und dann kamen die ganz aufgeregt zurück und haben eben gesagt, Otjiwarongo, Otjiwarongo. Das heißt eben wortwörtlich übersetzt, also ein schöner Platz zu leben, zu ruhen, zu schlafen, also ein schöner Platz. Und das war eben dort an einem Fluss gelegen, am Fuß des Waterbergs. Und dort hat mein Urgroßvater einen Backofen gebaut. Und aus diesem Backofen ist heute die drittgrößte Stadt in Namibia entstanden. Und mein Urgroßvater, Hacker Michel hieß der, hat dort das größte Grab, ein Mausoleum und ist Stadtgründer. Und also wir haben dort eine große Geschichte. Und das Lustige ist, oder was heißt das Lustige, immer zu den Weltkriegen kamen oder mussten auch die damals mein Opa, und mein Urgroßvater dann auch wieder zurück nach Europa, also Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, haben hier dann immer ihre Frauen kennengelernt und haben abenteuerlustige Frauen natürlich auch, wie meine Oma damals, die kam aus Murnau vom Staffelsee, dann nach dem Zweiten Weltkrieg wieder mit nach Afrika genommen und dort natürlich Familien gegründet, Farmen bewirtschaftet. Aber das ist eine eigene Geschichte, ich schreibe da auch gerade ein Buch drüber, da gibt es so viele Anekdoten, das ist so wie eine andere Welt und ich durfte das von meiner Oma hauptsächlich erfahren, denn mein Vater war noch sehr jung, wo sie auch nach Deutschland wieder zurück sind, Anfang der 60er Jahre. Meine Oma hat 101 Geschichten oder 1001 Geschichten aus dieser Welt und sehr bewegend und es erdet auch sehr und gibt auch einen guten Überblick über unsere Geschichte, denn es hört sich jetzt wunderbar romantisch an, so toll war das nicht immer da, was wir da gemacht haben. Und da fühle ich mich auch ein Stück weit verpflichtet, da vielleicht, ja, da unten wieder das ein oder andere, vielleicht wieder, ich weiß noch nicht genau wie, aber ich bin da dran, ja, was zu tun.
Super. Vielen Dank, Andreas. Das war nochmal sehr interessant. Ich wollte das Schlusswort jetzt nicht unterbrechen oder so, aber ich wollte das auch nicht so stehen lassen, weil die Geschichte war so spannend und da freuen wir uns auf dein Buch, wenn das veröffentlicht wird, wo dann die ganzen Geschichten dann, ja, drin nachgelesen werden können. Super.
Sehr gerne, sehr gerne. Vielen Dank dir, Klaus.
Nachhaltig reich. Das Wichtigste nochmal in 60 Sekunden.
Für mich war im Interview mit Andreas Hacker ganz viel Neues dabei. Ich habe mir aufgeschrieben, dass Kreativität heißt, andere Fragen zu stellen. Das heißt nicht einfach zu fragen, wie werde ich heute Mittag satt, sondern wie kann ich mich so ernähren, dass meine Kinder sich auch noch in 30 oder 50 oder 100 Jahren auch noch sinnvoll ernähren, nämlich weil es ihnen noch gut geht und weil es ja der Umwelt auch noch gut geht. Und tatsächlich hat er auch nochmal deutlich gemacht, Kreativität heißt ja nicht, alles neu zu erfinden, sondern manchmal geht es nur darum, Dinge zusammenzusetzen, die halt immer schon da waren. Er hat das tolle Beispiel von diesem Koffer gebracht, der jahrelang oder jahrzehntelang getragen wurde, und das Rad ist ja auch schon längst erfunden worden, aber dass man daraus dann einfach einen Trolley macht und vieles dadurch leichter macht. Und wenn du praktisch auch das Thema Kreativität in deinen Alltag integrieren möchtest, hatten wir auch einen schönen Tipp, dass du dieses Spiel spielen kannst. Ich glaube, Assoziationen, Mülleimer hieß es, dass du dir einfach irgendwas anguckst, ein Straßenschild oder ich gucke jetzt bei mir rum, eine Schaukel, und dann dir überlegst, welches Wort dazu passt, und du kannst auch variieren, dass du immer mit dem letzten Buchstaben ein neues Wort wieder anfängst, und das trainiert dein Gehirn tatsächlich immer wieder neue Synapsen anzulegen, neue Ideen zu haben und dadurch einfach ja kreativ zu werden. Ich hoffe, euch hat die heutige Folge wieder gefallen und ihr habt zum Thema Kreativität, mit der wir ja die Nachhaltigkeit angehen können, etwas mitnehmen können. Ich bin gespannt auf eure Rückmeldung und weitergehenden Fragen, die ihr mir gerne unter podcast@klaushartmann.de zusenden könnt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Nachhaltig reich. Kein erhobener Zeigefinger. Eher ein Blick für die Möglichkeiten. Und mehr Möglichkeiten findest du im www auf klaushartmann.de.